Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute mit mir Inga Fechner am Mikrofon und unserem Chefvolkswirt Carsten Czeski. Hallo Carsten.
Hallo Inga.
Carsten, wir können uns ja im Moment wirklich nicht über mangelnden Podcast-Stoff beschweren. Jetzt haben wir ja Anfang der Woche neue Zolldrohungen von Trump gegen China bekommen. Wir haben von der Bundesregierung die Lockerungsmaßnahmen, die Ankündigungen bekommen. Dann nach wie vor ist natürlich die Frage, inwiefern sich das auf die Wirtschaft auswirkt. Wir haben auch nach wie vor katastrophale Wirtschaftsdaten. Und dann gab es ja noch den Knaller der Woche, und zwar das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus Karlsruhe. Carsten, lass uns doch mal mit dem Knaller der Woche starten. Das höchste deutsche Gericht hat ja über die EZB-Politik geurteilt, aber nicht über die in den letzten Wochen veranlassten Maßnahmen, sondern über das Anleihekaufprogramm von 2015. Warum hat dieses Urteil jetzt also für so viel Aufsehen gesorgt? Was wurde denn da überhaupt entschieden? Und warum sollte es die EZB überhaupt interessieren, was ein Gericht in Deutschland zu sagen hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist nicht nur ein großer Knaller, das war ein Mega-Knaller. Und mit deiner letzten Frage hast du eigentlich auch schon ganz schön gut angegeben, worum es scheinbar hier auch noch geht. Also versuchen wir das so ein bisschen aufzudröseln. Im Grunde genommen, es gibt eben mehrere Takeaways von diesem Urteil. Worum ging's? Es ging darum, dass ja nun schon seit Jahren eigentlich eine große Skepsis auch ist in Deutschland gegenüber eigentlich diesem sehr suspekten Mario Draghi, der alles Mögliche gemacht hat, um den Euro zu retten. Und da auch etliche Programme gezündet hat, die nicht übereinstimmen mit der Auffassung, die man hatte, über was eine Notenbank machen soll. Ja, was wir schon fast vergessen hatten, es gab ja auch schon mal Klagen über dieses OMT. Ja, das war das Programm, was nie gezogen wurde, nämlich mit dem man eventuell auch Länder unterstützt hätte, wenn sie in Probleme kommen. So, da gab es ja auch schon mal eine Klage, die wurde dann abgewiesen, da gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof. So, und jetzt hatten wir die Situation, es wurde geklagt über das Anleihenkaufprogramm, über QE. Es gab schon mal eine erste Sitzung. Damals hatte sich dann noch das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, fragen wir doch mal lieber die Kollegen vom Europäischen Gerichtshof. Die kamen dann Ende 2018 mit der Aussprache, mit der Aussage von alles okay, was die EZB gemacht, alles innerhalb ihres Mandates, kein Problem, weitergehen bitte, liebe Leute. Na, jetzt kam dann diese Woche dann das Urteil aus Karlsruhe. Und da gab es dann mehrere Aussagen. Die eine ist für mich eigentlich der größte Affront, der sagt, ja, liebe Kollegen vom Europäischen Gerichtshof, aber eigentlich das, was ihr da gemacht habt, ist kompletter Unsinn. Ja, das taugt nichts. Ihr habt die falsche Methode benutzt und eure Aussage damals, ja, tut uns wirklich unheimlich leid, aber damit können wir nichts. Wir kommen jetzt zu unserem eigenen Urteil. Ich glaube, zwei Themen. Thema Nummer eins war, ist das, was die EZB mit ihrem Anleihenkaufprogramm macht, monetäre Staatsfinanzierung? Aussage war, not guilty. Nein, nicht. Oder wir haben nicht genug Informationen, um hier zu einer Aussage zu kommen, aber da sozusagen auf unschuldig befunden. Das andere Thema war, hat die EZB mit ihrem Anleihenkaufprogramm ihr Mandat überschritten? Proportionalität ging es darum. Haben sozusagen die Gründe, die Maßnahmen gerechtfertigt. Und da sagt Karlsruhe jetzt, das ist kompetenzwidrig. Nicht verfassungswidrig, kompetenzwidrig. Was muss ich jetzt hier mit? Ja, also erstmal ist eigentlich sozusagen nicht nur ein kleiner, sondern ein starker Stoß gegen das Schienbein der europäischen Kollegen. Gleichzeitig sagt man aber auch, ja, okay, EZB, ihr wart echt hier das absolut kompetenzwidrig. Und, noch wichtiger, Karlsruhe sagt jetzt, wenn es jetzt nicht innerhalb von 3 Monaten von EZB-Seite aus, was auch immer gibt, in jeweils irgendwelche Dokumentationen, in der ihr uns deutlich macht, dass ihr euch von Anfang an von allen positiven und negativen Auswirkungen bewusst wart, wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir der Bundesbank sagen, um sich zurückzuziehen aus diesem Anleihenkaufprogramm. So, noch größeres Chaos. was würde dann passieren? Und auch die EZB muss die darauf reagieren. Ja, wir hatten am Abend noch der Urteilsverkündung, gab es dann ein kurzes, knappes Statement von der EZB, die gesagt hat, Mensch, wir nehmen das zur Kenntnis. Ich glaube nochmal, we take note, wenn man dann mit wirklichen Natives spricht, die sagen, auf Englisch gibt es das gar nicht, we take note. Was heißt das? Ja, aber ungefähr, wir nehmen zur Kenntnis, dass es dieses Urteil gibt. Und übrigens, stand auch in dem Statement, übrigens hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass alles okay ist, was wir machen. So, bang. So, und jetzt, ja, großes Kopfschütteln, keiner weiß es, was machen die Finanzmärkte dann? Die machen erstmal nichts, weil es so chaotisch ist.
Ja, es ist extrem chaotisch. Was passiert denn jetzt, wenn der EZB-Rat innerhalb von diesen 3 Monaten mit keiner Antwort kommt? Wenn er sagt, das ist mir egal, was hier entschieden wurde, was so ein deutsches Gericht sagt, was passiert dann?
Ja, was passiert dann? Hinzu kommt ja auch noch, dass Karlsruhe ja auch gar nicht erst genau sagt, was es erwartet von der EZB. Das erinnert mich also noch an die entfernten Zeiten, in der ich versucht habe, eine Dissertation zu schreiben, wo mein Promotionsvater dann alle paar Monate mal sagte, ja, Herr Bjeski, das gefällt mir nicht, kommen Sie mal wieder zurück. So ähnlich hört ihr das auch an. So, was muss man damit? Ja, es gibt zigtausende Artikel, Reden, Analysen von der EZB, mit denen deutlich gemacht wird, dass es auch negative Folgen gibt von dem Aufkaufen von Staatsanleihen, von unkonventioneller Geldpolitik. So, ich schweife ab, zurück zu deiner Frage. Was passiert dann wirklich? Angenommen, es passiert, also EZB macht 0,0. Dann ist natürlich die Bundesbank in einer extrem brenzligen Situation. Denn die Bundesbank muss natürlich schon den Aufforderungen des Bundesverfassungsgericht folgen. Gleichzeitig ist die Bundesbank auch noch Teil der EZB. So, erstens heißt das auch, wir können durchaus eine Situation bekommen, in der die Bundesbank all diese Dokumente anliefert und dann die Bundesbank jetzt Karlsruhe deutlich machen muss, warum QE doch nicht so verkehrt ist oder jedenfalls dem Prinzip der Proportionalität entspricht. Punkt 1. Die Bundesbank könnte auch entscheiden, Mist, dann hören wir mal auf, jetzt Staatsanleihen zu kaufen. Alles bezieht sich nur auf das alte Anleihenkaufprogramm, nicht auf das neue, das PEPP, was bestimmt ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber das könnte dann sozusagen die Schlussfolgerung sein, der Bundesbank. Dann wird es noch interessanter und noch chaotischer. Es gibt nämlich in den europäischen Verträgen ein Paragraph 271.d, Hausaufgaben mal gemacht, der sagt, dass der Europäische Gerichtshof eine nationale zentrale Bank darauf ansprechen kann, wenn diese nationale Zentralbank nicht mehr ordnungsgemäß mitmacht bei der EZB. Also können wir können wir die Situation bekommen, die Bundesbank denkt, oh Mensch, Karlsruhe sagt, wir dürfen nicht mehr mitmachen. Dann kommt aber der Europäische Gerichtshof und sagt, wieder zurück, Leute, ihr müsst wohl mitmachen, weil europäisches Recht steht dann doch über deutschem Recht. Also, Chaos. Wenn man noch weiterdenkt, okay, Bundesbank würde sich zurückziehen. Was dann? Ist es dann das Ende von QE? Oder könnte auch die EZB eigentlich sein? Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt eigentlich QE weiter, aber ohne Bundesbank. Wir kaufen einfach keine deutschen Staatsanleihen mehr auf. Ist ja sowieso nicht das Ziel dieser ganzen Übung, denn wir wollen ja eigentlich nur dafür sorgen, dass die Zinsen in anderen Ländern deutlich nach unten gedrückt werden, denn die Zinsen in Deutschland, die Renditen auf deutsche Staatsanleihen, sind sowieso extrem niedrig. Das könnte dann auch eine Option sein. Bevor ich zum Monolog jetzt übergehe, würde ich sagen, das ist wieder Chaos pur. Letzter Punkt, und dann können wir weiter drüber diskutieren. Wir müssen natürlich auch wirklich diesen extrem bewusst diesen Unterschied machen zwischen PSPP, altes QE, und PEPP, neues QE. Dieses Urteil bezog sich nicht auf das neue Programm, weil es das damals noch gar nicht gab bei den ganzen Anhörungen. Ich denke persönlich, dass bei dem neuen Programm das Prinzip der Proportionalität viel einfacher darzustellen ist als in dem alten Programm. Warum? Weil wir in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg sind. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Von daher ist Proportionalität kein Problem. Das wird aber für eine EZB zu einem Problem, wenn wir uns in der nächsten Phase der Krise befinden, nämlich dann, wenn wir Richtung wieder Aufschwung gehen, die Wirtschaft aber trotzdem noch Unterstützung von der Geldpolitik braucht, aber die Gerechtfertigung, um jetzt noch dieses Pandemic Emergency Programm zu fahren, deutlich abnimmt, weil dann müsste ich das alte QE-Programm wieder benutzen und das kann ich eventuell nicht machen oder in einer anderen Form, weil Karlsruhe uns ordentlich gegen das Schema getreten hat.
Was erwartest du denn jetzt als EZB-Watcher, was in 3 Monaten passiert? Hast du da irgendwie eine Einschätzung, was die Bundesbank macht, was die EZB macht, ob die EZB doch die Dokumente zur Verfügung stellt, auch wenn sie da nicht besonders glücklich drüber ist? Oder wird sie sich nicht gar nicht dazu äußern?
Ganz ehrlich, finde ich das echt zu früh, um zu wissen, was passieren wird. Ich denke, dass man die Bundesbank die Drecksarbeit machen lässt. So sieht es aktuell aus. Und dass man einfach komplett sagt, tangiert uns nicht. Ist die große Frage, ich denke, das ist wahrscheinlich die Haltung, die man jetzt annimmt. Die große Frage ist, ob das der gute Ansatz ist. Kurzfristig ja, aber langfristig haben wir ja schon häufiger gesehen, dass Karlsruhe eigentlich immer wieder doch auch versucht, die europäische Integration zu beeinflussen, um es mal neutral zu nennen. So, da wäre es eigentlich so, dass man vielleicht von EZB-Seite besser bedient wäre, wenn man es noch einmal die ganzen Analysen rüberschickt. Von mir aus 7 verschiedene ökonometrische Modelle. Dann sollen sich ja mal die Richter darüber ihren Kopf zerbrechen. Weil dann ist dieser Konflikt nämlich ein für alle Mal aus der Welt, weil dann nämlich die Richter auch richtig Farbe bekennen müssen und sagen, okay, ihr habt uns jetzt überzeugt oder ihr habt uns nicht überzeugt und darum finden wir das.
Heißt, das bleibt Thema für die nächsten Monate, hat ja zum Glück nichts mit dem Pandemic Purchase Program zu tun. Das ist schon mal eigentlich die gute Nachricht, wobei ich da auch nicht ausschließen würde, dass da nicht manch Deutscher vielleicht doch auf die Idee kommt, dann doch nochmal eine Klage einzureichen. Aber das ist dann wahrscheinlich ein Thema für die nächste Zeit erst. Aber was diese Woche ja auch noch bekannt gegeben wurde, was ja ein bisschen positiver ist, jetzt mit Blick auf die Wirtschaft, sind die Lockerungsmaßnahmen.
Fußball-Bundesliga. Bitte? Fußball-Bundesliga, meinst du?
Ja, unter anderem auch die Fußball-Kontroverse, die da bekannt gegeben wurde. Reichen die Lockerungsmaßnahmen denn jetzt tatsächlich für den großen Wirtschaftsausschwung? Also würdest du sagen, dass das passt, das geht in die richtige Richtung, gerade auch mit Bezug auf die Fußball-Bundesliga? Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge, wo wir uns da über die wirtschaftlichen Ausmaße vom Fußball unterhalten haben. Also würdest du sagen, das ist jetzt der richtige Schritt in die richtige Richtung oder braucht es da noch mehr, damit wir einen guten Wirtschaftsaufschwung jetzt wieder bekommen?
Von allem ein bisschen. Natürlich geht das in die richtige Richtung. Und wir sehen natürlich, wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, die wir ja immer mehr jetzt reinbekommen, wie tief diese Einschnitte in der Wirtschaft sein werden. Ja, wir hatten jetzt hier bei der Aufnahme gerade die aktuellen Industrieproduktionszahlen. Die Industrieproduktion ist enorm geschrumpft, allein im Monat März. Autoproduktion um 30% im Monatsvergleich zurückgegangen, nur im Monat März. Ist davon auszugehen, dass im zweiten Quartal fast alle großen Länder mit irgendwie 10% oder mehr geschrumpft sein werden. Das ist enorm. Und da ist es natürlich so, dass man irgendwann auch wieder hingehen musste zu einer Lockerung dieser Maßnahmen. Wir sind beide jetzt keine Gesundheitspolitiker oder Virusexperten. Es bleibt einfach zu hoffen, dass das auch funktioniert und dass es dann nicht Rückschläge gibt, sodass wir dann wieder zurückkehren müssen in die Lockdown-Maßnahmen. Ist das schon der ganz große Aufschwung? Nee, wird es nicht sein. Wir haben ja auch uns in letzter Zeit häufiger diese Google-Mobilitätsdaten angeschaut und da konnte man jetzt so ein bisschen sehen, dass die Phase, in der jetzt die ersten Läden wieder aufgegangen sind, dass die Aktivitäten noch nicht stark wieder angezogen haben. Ich habe meine eigene persönliche Stichprobe mal gemacht im Wochenende an einem Samstag und bin hier durch die örtliche Fußgängerzone gelaufen. Ich würde sagen, maximal 30% von den Leuten, die ja normalerweise an einem Samstag rumlaufen würden. Ja, so das heißt, es wird auch, ja, es kommen die Lockerungsmaßnahmen jetzt, das ist gut, es geht in die richtige Richtung, aber das wird sehr lange dauern und das heißt halt, wir werden wirklich erst jetzt im dritten Quartal hoffentlich dann wieder einfach einen technischen Rebound bekommen, einfach durch die Tatsache, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder anziehen. Es ist auch schon unheimlich viel Geld, das würde sicherlich in Deutschland auf den Tisch gelegt worden. Ja, wir reden über 30-35% vom Bruttoinlandsprodukt, dass die benutzt werden in der Form von Garantien, aber auch von wirklich Konjunkturimpulsen. Ich gehe davon aus, dass noch mehr kommen wird. Und da sind wir halt in Deutschland einfach in dieser glücklichen Situation, dass wir diese Firepower haben, weil aktuell können wir noch nicht sagen, wie groß nun wirklich der permanente oder dauerhafte Schaden sein wird bei Geschäften, Restaurants, Hotels, kleinen Unternehmen, großen Unternehmen. Ist alles noch viel zu früh zu sagen. Das heißt, auch wenn man sich das anschaut, und selbst in dem positiven, optimistischen Szenario, in dem wir jetzt wirklich langsam wieder zurückkehren zu dann der neuen Normalität, wie es so schön genannt wird, wir werden in Deutschland wahrscheinlich erst im Jahr 2022 wieder auf dem Niveau sein, auf dem wir vor der Krise waren.
Da finde ich ja ganz interessant, dass zum Beispiel Italien, ein Land, das ja sehr viel früher in den Lockdown gegangen ist, da wird ja erwartet, da erwarten wir, Europäische Kommission, erwarten ja eigentlich alle, dass zum Beispiel Italien bzw. der Süden generell ja sehr viel schlechter abschneiden wird als der Norden. Kannst du da nochmal so ein bisschen Licht in diese asymmetrische Erholung bringen, wie das zustande kommt?
Ja, wir reden ja immer so gerne, dass es wäre ein symmetrischer Schock, ne? Das heißt, er trifft alle. Stimmt, aber leider Gottes ist es der gleiche Schock, der alle trifft, aber nicht auf dieselbe Art und Weise. Und das sieht man halt an diesen, nochmal ohne ihre Reklame zu machen, diese Mobilitätsdaten waren echt super, weil man da auch sieht, dass das gesellschaftlich-wirtschaftliche Leben in den südeuropäischen Ländern deutlich weiter runter gebremst wurde, auf Basis von diesen Daten, als in nordeuropäischen Ländern, das eins. Dann schauen wir uns an, welche Sektoren werden sofort getroffen. Tourismus, Einzelhandel, Mittelstand, Dienstleistung. So, die sind in den südeuropäischen Ländern gesamtwirtschaftlich deutlich wichtiger als in den meisten nordeuropäischen Ländern. Dann haben wir auch noch Industrie, das ist ein bisschen schwieriger, das verteilter, sehen wir in Deutschland natürlich auch, Industrie wird überall getroffen, aber auch da ist ein Land wie Italien, hat einen ähnlichen Anteil von Industrieproduktion, wie wir das in Deutschland haben. So, das heißt schon mal, die Treffer sind asymmetrisch. Und dann, und das ist halt der größte Unterschied, wenn wir uns anschauen, wie groß jetzt wirklich diese fiskalpolitischen, haushaltspolitischen Pakete, Rettungsschirme sind, eine enorme Bandbreite. Im Durchschnitt sieht das gut aus für die Eurozone. Da ist es ungefähr so 3% vom BIP im Durchschnitt gehen in Konjunkturpakete, 12-15% in Garantien. Ja, super, ordentlich. Aber dann schaust du die Bandbreite an. Bandbreite ist, wie wir eben schon gesagt haben, Deutschland irgendwo 30-35% alles zusammen ist am einen Ende. Am anderen Ende Griechenland, ich habe es mal angeschaut, insgesamt 4% vom Bruttoinlandsprodukt. So, da brauche ich echt nicht irgendwie jetzt Rocket Science zu studieren oder ein Volkswirt zu sein und zu sehen, dass wenn so deutlich unterschiedlich große Rettungsschirme gespannt werden, hat das natürlich Einfluss auf das Timing und auch die Geschwindigkeit, mit der die Länder wieder unterschiedlich aus diesem Tal rauskommen werden.
Heißt, wir bekommen definitiv eine asymmetrische Erholung. Also asymmetrisch, das muss ich ja doch nochmal fragen, geht es ja auch dann bei dem eben angesprochenen Fußball-Kontroversen-Thema zu. Da geht ja Deutschland auch so ein bisschen einen Sonderweg. Jetzt deine Einschätzung als geneigter Fußball-Enthusiast. Was hältst du denn von diesen Lockerungsmaßnahmen?
Jetzt müssen wir ja den Sebastian fragen. bin ja mehr so ein Hobby-Enthusiast und muss natürlich gestehen, dass ja mein Lieblingsverein aus der Hauptstadt ja auch nochmal ordentlich was dazu beigetragen hat, dass diese Diskussion noch ein bisschen kontroverser geführt wurde, weil es dieses für Fußballliebhaber doch jetzt schon mittlerweile sehr bekannte Video aus der Umkleidekammer von meinem Lieblingsverein aus Berlin gab, wo man sich nicht ganz so an die Hygieneregeln gehalten hat. Ganz ehrlich, das ist gemein, ich bin indifferent oder auf gut Deutsch, ist mir eigentlich egal. Es gibt so viele andere Wirtschaftssektoren, Segmente, die auch gerne wieder aufgehen würden. Ich denke, dass eine Gefahr ist, dass wir hier auch, ja, so gern wie wir alle uns Fußball anschauen und ehrlich gesagt müssen nur daran erinnern, die Geisterspiele sich im Fernsehen anzuschauen, war gar nicht so toll, aber gut, ja, wir brauchen alle ein bisschen Ablenkung, Brot und Spiele, aber die größte Gefahr ist natürlich, wir sind noch nicht raus aus der Virusphase, aus der Ansteckungsphase und dass ich hier eigentlich eine Beispiel- oder Vorbildfunktion habe, die genau in die verkehrte Richtung geht. Also warum können jetzt die Profis wieder spielen, aber darf mein Sohn mit seiner Jugendmannschaft nicht nochmal antreten, um die Saison abzurunden? Das sind so Schwierigkeiten. Warum dürfen die Leute nicht in ihre Fitnessstudios gehen? Das sind so Geschichten, wo man echt sehr froh sein muss. Und die Frage ist, sind sich alle Fußballer ihrer wirklich in diesem Sinne noch mehr Vorbildfunktion bewusst? Ich hoffe ja. Wenn die Lockerungsmaßnahmen dann noch weitergehen, dann ist es kein Thema. Wenn die Geschichte schief geht, dann wird uns das Thema sicherlich noch ein paar Folgen lang beschäftigen.
Ja, dann sage ich mit Blick auf die Zeit, herzlichen Dank dir für deine Einschätzung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, zu deinen Einschätzungen zu den Lockerungsmaßnahmen, natürlich auch zum Fußball und warum wir eine unterschiedliche Erholung in der Eurozone sehen werden. Carsten, vielen Dank.
Danke dir, Inga, und schön, dass ich heute so viel von Monolog gemacht habe. Aber das waren jetzt mehrere Herzensangelegenheiten. da war es schwierig, auch noch viel Airtime für andere zu bieten.
Schön, dass wir so viele Herzensangelegenheiten besprechen konnten. Dann ein herzliches Dank wie immer an unsere Hörerinnen und Hörer. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Tschüss.